Im Namen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Mit diesem Wochenspruch aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, Vers 9, begrüßen wir Sie herzlich zum Gottesdienst in der reformierten Süsterkirche. Am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres geht es um die Sehnsucht nach Frieden und die Frage, wann es denn endlich so weit sein wird, dass die Tage friedensreich und voller Licht sind und die Dunkelheit aus dem Handeln und den Herzen der Menschen weicht. Die Predigt hält Professor Lindemann. Wir hören Psalm 85 nach der Fassung des Genfer Psalters. Lass uns, Herr, deine Güte schauen und schenke uns deine Hilfe. Ich will hören, was Gott spricht. Der Herr, er verkündet Frieden seinem Volk und seinen Getreuen, damit sie nicht wieder der Torheit verfallen. Nahe ist denen seine Hilfe, die ihn fürchten, dass Herrlichkeit wohne in unserem Land. Gnade und Treue finden zusammen. Es küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue sproßt aus der Erde und Gerechtigkeit schaut vom Himmel hernieder. Der Herr gibt das Gute und unser Land seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und bestimmt den Weg seiner Schritte. Wir beten. Herr, unser Gott, barmherziger Vater, in deinem Namen und zu deiner Ehre sind wir zusammengekommen. Ob wir glückliche Tage erleben oder durch dunkle Zeiten gehen, wir bitten dich, dass deine segnende Hand über uns bleibt. Lass unseren Glauben auf Jesus Christus gerichtet sein, denn in ihm ist alle Zukunft und Verheißung für uns beschlossen. Wir bitten dich um Hoffnung, die nicht an den Grenzen unseres Lebens endet, damit wir mutig unseren Weg gehen. Wir bitten dich um den Geist der Liebe, um des Lebens willen, damit jede und jeder auf eigene Weise zu deinem Frieden beiträgt. Gott, segne diesen Gottesdienst, dass wir dein Wort hören und dir neu vertrauen. Amen. Wir hören aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 13 bis 18. Wir wollen euch, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über das Schicksal der Verstorbenen. Ihr sollt nicht betrübt sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Denn dies sagen wir euch aufgrund eines Wortes des Herrn. Wir, die wir leben, die wir bis zum Kommen des Herrn am Leben bleiben, werden den Verstorbenen nichts voraus haben. Denn der Herr selbst wird beim Erschallen des Befehlswortes, bei der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes vom Himmel herabsteigen. Und die, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen hinweggerissen und auf Wolken emporgetragen werden in die Höhe, zur Begegnung mit dem Herrn. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So tröstet also einander mit diesen Worten.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, manche Briefe des Paulus sind nicht ganz leicht zu verstehen. Manchmal möchte man geradezu meinen, dass der Apostel an seinem Schreibtisch gesessen hat und eine theologische Abhandlung schrieb. Aber dann merkt man beim Lesen oft auch, dass wir es doch mit wirklichen Briefen zu tun haben. Und man spürt sogar so etwas wie ein Gespräch zwischen dem Briefschreiber und den Empfängern. Der Brief des Paulus an die Christen in Thessalonich gilt als der älteste der erhaltenen Paulusbriefe und er ist zugleich die älteste Schrift im Neuen Testament. Und gerade dieser Brief ist tatsächlich ein besonders lebendiges Zeugnis dafür, dass ein Brief auch Teil eines Gesprächs sein kann. Thessaloniki, heute die zweitgrößte Stadt Griechenlands, war in der Zeit des Paulus die Hauptstadt der römischen Provinz Makedonien. Paulus hatte dort von Jesus Christus gepredigt, von Jesu Kreuzestod und von der Auferstehung. Und so war in Thessalonich eine christliche Gemeinde entstanden. Und dann hatte Paulus die Stadt verlassen, war nach Korinth gekommen und dort, so können wir nun annehmen, dort erhielt er eine Anfrage aus Thessalonich. Vielleicht wurde ihm ein Brief überbracht von einem Boten, nicht von der Post, die gab es so nicht. Vielleicht hatten ihm Besucher davon erzählt, dass es bedrängende Glaubensfragen in Thessalonich gab, die unter den dortigen Christen aufgekommen waren. Im Glauben an Christus dürfen wir auf unsere Auferstehung hoffen. Diese Botschaft hatten die Thessalonicher von Paulus gehört und sie hatten sie angenommen. Aber nun stellte sich eine Frage: Was ist denn mit jenen Menschen, die gestorben sind, ohne von Christus gehört zu haben? Bleiben sie ewig im Tod? Sind sie verloren für alle Zeit? Und die Antwort, die Paulus darauf gibt, die haben wir eben in der Lesung gehört. Christus ist gestorben und auferstanden, und so werden auch die Toten auferstehen, dann, wenn Christus herabkommt vom Himmel. Und das, so schreibt Paulus, das wird bald geschehen. Er und ebenso die Leser werden es erleben. Aber für uns heute ist natürlich klar, Paulus hat sich im Termin geirrt. Er selbst ist gestorben und natürlich auch alle jene, denen er damals seinen Brief schrieb. Sie haben Christi kommen vom Himmel her nicht erlebt. Ist die Botschaft des Paulus damit erledigt? Hat sich mit diesem Irrtum beim Termin das ganze Thema erledigt? Wenn wir genau hinsehen, dann merken wir, dass der Termin gar nicht entscheidend war. Paulus gab den Christen in Thessalonich ja keine dogmatische Belehrung mit dem Anspruch auf Richtigkeit oder gar Unfehlbarkeit. Er formulierte auch keine spekulative Zukunftsperspektive, die sich dann leider, wie manche solche Perspektiven, als Irrtum erweist. Sondern Paulus schrieb seinen Brief nach Thessalonich als Seelsorger. Er schrieb an Menschen und für Menschen, die traurig waren angesichts von Sterben und Tod. Ihr braucht nicht Trauer zu tragen, schreibt Paulus. Ihr habt eine Hoffnung. Oder richtiger, wir alle haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die durch unseren Glauben begründet ist. Wir werden bei Christus sein alle Zeit, schreibt Paulus zum Schluss und er fordert dazu auf, tröstet einander mit diesen Worten. Der für die Predigt heute vorgeschlagene Text schließt daran direkt an. Und so lese ich aus dem 5. Kapitel des 1. Thessalonicher Briefes die Verse 1 bis 6. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Offenbar also ist die Terminfrage doch noch nicht erledigt. Paulus ahnt, dass die Briefadressaten immer noch Fragen haben könnten. Und so setzt er noch einmal neu an. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Das hört sich im ersten Moment seltsam an. Aber solche Worte sind ein beliebter rhetorischer Trick. Eigentlich brauche ich euch ja zum Thema Termin gar nichts zu schreiben, behauptet Paulus, denn ihr wisst ja schon Bescheid. Und das klingt, als würde er sogleich zu einem anderen Thema übergehen. Aber Paulus tut das nicht. Er geht im Gegenteil ziemlich ausführlich auf das ein, worüber er angeblich gar nichts zu schreiben braucht. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Der Tag des Herrn, das ist im Glauben des biblischen Israel und im Alten Testament also der Tag, an dem Gott Gericht halten wird. Und manche sehnen diesen Tag herbei, andere fürchten sich davor. Paulus erwartet das Kommen Christi. Für ihn ist der Tag des Herrn der Tag der Auferstehung der Toten. Dieser Tag wird kommen, dessen ist Paulus sicher. Aber Paulus weiß auch, dass man das Datum dieses Tages nicht berechnen kann. Dieser Tag wird unvermutet kommen, ohne Vorwarnung, so wie ein Dieb in der Nacht. Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen, sagt Jesus einmal in einem Bild. Aber der Hausherr weiß es eben nicht. Also Jesus und Paulus warnen vor Terminspekulationen. Wir sollen nicht darüber nachdenken, wann der Tag des Herrn anbrechen wird. Wir sollen nicht darüber spekulieren, wann sich die Wiederkunft Christi vollziehen wird. In der Geschichte des Christentums hat man trotzdem oft gemeint, man könne dieses Datum berechnen. Und vor allem die Offenbarung des Johannes wurde und wird oft so gelesen, als ob sie solche Terminangaben enthält. Und oft verbindet sich mit dieser Erwartung die Vorstellung eines Endgerichts. Und bei diesem Gericht, so hofft man, bei diesem Gericht wird es so zugehen, wie man selber es wünscht. Gott wird so urteilen, wie ich es für richtig halte. Schlimme religiöse Fanatiker meinen sogar, sie müssten schon jetzt dieses Gottesurteil vorwegnehmen. Endzeitstimmung gibt es auch bei Menschen, die nicht an Gott glauben. Viele erwarten eine bald hereinbrechende Weltkatastrophe, sei es angesichts der Atomrüstung, sei es angesichts des rapiden Klimawandels. Wir müssen solche Endzeiterwartungen nicht übernehmen, aber sie mahnen uns, dass wir jedenfalls über die Folgen unseres Tuns nachdenken. Sie mahnen uns, die Entwicklung unserer Welt nicht als unabänderlich hinzunehmen. Wir sollen und wir können nach neuen Wegen suchen, die unsere Welt in eine gute Zukunft führen. Paulus hat eine Endzeiterwartung, aber er nennt keinen Termin. Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, so schreibt er. Sollen wir so leben, als würde der Tag des Herrn morgen anbrechen? Sollen wir aufhören, Pläne zu machen für morgen und für übermorgen, weil es ein Morgen vielleicht schon nicht mehr geben wird? Paulus wird an dieser Stelle sehr konkret. Wenn Sie sagen, wenn man sagt, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Es sieht ganz so aus, als habe Paulus hier die politische Wirklichkeit seiner Zeit vor Augen. Friede und Sicherheit, vielleicht mit Ausrufungszeichen. Vielleicht war das ein politischer Slogan, den Paulus zitiert. Um die Mitte des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, als Paulus seinen Brief schrieb, um diese Zeit sah sich das Römische Reich als Garantin für Frieden und Sicherheit der Welt. Rom erhob einen globalen Anspruch. Und die von Rom geschaffene Weltordnung, so meinte man, hat für immer Bestand. Friede und Sicherheit. Nun dürfen wir nicht vergessen, diese Begriffe haben ja ihre Faszination nicht verloren. Wer Frieden nach außen und Sicherheit nach innen verspricht, hat bei Wahlen gute Aussichten für einen Erfolg. Jedenfalls käme niemand auf die Idee, Friede und Sicherheit für unwichtig zu erklären. Denn Friede und Sicherheit, das sind ja nicht nur Schlagworte, die man propagandistisch missbrauchen kann. Im Gegenteil, auf Frieden und Sicherheit hoffen die meisten Menschen. Friede statt Krieg, Sicherheit statt Gefährdung des Lebens, das ist doch das Bestreben aller Politik, oder sollte es zumindest sein. Umstritten ist nur, wie sich diese Ziele erreichen lassen. Umstritten ist, mit welchen Mitteln das gelingen kann. Aber Paulus spricht hier eine Warnung aus. Es ist geradezu eine Drohung. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, so schreibt er. Eine sichere und friedliche Welt kann trügerisch sein. Eine solche Welt kann dazu einladen, ruhig zu schlafen, auch wenn in Wahrheit vieles im Argen liegt. Dann überfällt sie schnell das Verderben, schreibt Paulus. Woran denkt er dabei? Er denkt an das künftige Handeln Gottes. Gott hält die Fäden in seiner Hand. Gott wird unvermittelt und unerwartet eingreifen, nicht anders als der Dieb in der Nacht. Davon ist Paulus überzeugt. Auf den Gedanken, man solle Gottes Handeln mit irdischer Gewalt vorwegnehmen, durch einen Aufstand oder durch blutigen Terror, auf diesen Gedanken kommt Paulus nicht. Paulus vergleicht das erwartete Geschehen mit einer Schwangerschaft. Wenn die Wehen einsetzen, dann kommt es zur Geburt wie nach einem festen Plan. So wird Gott handeln, das schreibt Paulus den Christen in Thessalonich. Darauf können sie sich verlassen. Es ist wohl wahr. Der Tag des Herrn wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Er wird unverhofft kommen, unvorhergesehen. Aber diese Aussage soll nicht Angst auslösen oder Ängste schüren. Im Gegenteil. Ihr aber, so lesen die Thessalonicher und so lesen jetzt auch wir, ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages und sogar zugespitzt, wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Es ist schon wahr, Schlagworte wie Friede und Sicherheit, solche Schlagworte können dazu dienen, Menschen zu verführen und einzuschläfern. Solche Propaganda kann uns einreden, dass wir uns an die Nacht gewöhnen sollen, weil sie uns doch Frieden und Sicherheit bietet. Aber dem eben widerspricht Paulus. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und dann mahnt er, so lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Mit anderen Worten, der Tag des Herrn wird für uns nicht unerwartet und plötzlich anbrechen, denn wir gehören schon jetzt zu diesem Herrn. Wir könnten sogar sagen, für uns ist der Tag des Herrn bereits da. Und so bedeutet dann dieser Tag nicht Gericht und Untergang, sondern dieser Tag ist das helle Licht, in dem wir jetzt schon leben. Menschen, die auf gar nichts warten, sind wie die Schlafenden. Der Anbruch des Tages trifft sie unvorbereitet. Wir aber sollen wachen und nüchtern sein, schreibt Paulus. Wir sollen nicht meinen, dass wir nur abzuwarten brauchen, weil Gott es schon richten wird. Geduld ist eine Tugend, aber wir dürfen Geduld nicht verwechseln mit passivem Zuschauen. Paulus hat im Jahr 50 unserer Zeitrechnung nicht behauptet, dass er weiß, wie man das Römische Reich regieren muss. Christen im ersten Jahrhundert und noch weit darüber hinaus waren überhaupt nicht in der Lage, die politische Macht zu beeinflussen. Niemand hätte auf ihre Ratschläge gehört oder sie gar befolgt. Paulus gibt also keine praktischen politischen Ratschläge. Aber er ruft die Christinnen und Christen in Thessaloniki dazu auf, die Gegenwart nicht einfach zu akzeptieren. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. In unserer Zeit, jedenfalls in unserem Land, tragen wir als Christen politische Verantwortung. Zusammen mit anderen, die einen anderen Glauben haben oder die behaupten, sie hätten gar keinen Glauben. Wir müssen mitentscheiden, wie sich Friede und Sicherheit verwirklichen lassen. Und das können auch sehr unangenehme Entscheidungen sein. Jedenfalls dürfen wir unsere Verantwortung für politisches Handeln nicht leichtfertig oder gar absichtlich verspielen. Es gibt Grenzen dessen, was wir zulassen dürfen. Morgen jährt sich zum 82. Mal jenes Ereignis, das mit dem einmaligen, unverwechselbaren Wort Reichskristallnacht bezeichnet wird. Ein unverwechselbares Wort. Ich glaube nicht, dass das russische Wort Pogrom passender ist. Das, was Deutsche am 9. November 1938 in Deutschland taten, war unverwechselbar. Der Staat, die nationalsozialistische Staatsmacht, beging vor aller Augen ganz offiziell schwerste Verbrechen. Viele sahen zu, viele schauten auch weg und so gut wie niemand trat dem entgegen. Und tatsächlich war ja die Zeit, in der Christinnen und Christen dem staatlichen Terror, den Hassausbrüchen und der Judenfeindschaft erfolgreich hätten widerstehen können, diese Zeit war im Jahre 1938 längst vorbei. Die Menschen hatten es versäumt, den Anfängen zu wehren. Im Gegenteil, sehr viele, auch Christen, Männer wie Frauen, hatten 1933 das Ende der Demokratie und den Hitlerstaat mit großer Begeisterung begrüßt. 1938 war es zu spät, den Staatsterror aufzuhalten. Es bedurfte großer militärischer Anstrengungen anderer Länder, um den Hitlerstaat zu besiegen. So etwas darf sich nicht wiederholen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir mit offenen Augen und mit klugem Verstand auf alle Anzeichen achten, die zu einer Wiederkehr des damaligen Ungeistes führen könnten. Und wir wissen dabei, dass Judenfeindschaft und der Hass auf Freiheit und Demokratie leider viele Gesichter hat. Träumen und Utopien für eine vollkommen gewaltlose Welt brauchen wir nicht anzuhängen. Aber das Wissen um die Grenzen unserer Möglichkeiten braucht uns nicht zu ängstigen, denn zu diesem Wissen gehört auch die Hoffnung auf die uns von Gott geschenkte Zukunft. Der Glaube auch an die Zukunft, die alle irdische Zukunft übersteigt. Dieser Glaube tröstet uns und gibt uns Halt. Er macht uns fähig, heute das zu tun, wozu Paulus im Jahre 50 die Christen in Thessalonich ermuntert hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Amen. Du schenkst uns die Zuversicht, dass du uns hörst und uns hilfst. Du schenkst uns die Gewissheit, dass wir nicht vergeblich zu dir beten. Und so bitten wir dich für die Menschen, die uns nahestehen. Sei du bei ihnen und gib, dass wir dann für sie da sind, wenn sie uns brauchen. Wir bitten dich auch für die Menschen, die uns fremd sind und die anders denken und anders glauben als wir. Gib ihnen und uns die Kraft für ein gemeinsames Leben in Freiheit und Würde. Wir bitten dich für deine Kirche. Schenke ihr die Kraft, das Zeugnis deiner Wahrheit verständlich zu sagen. Bewahre alle, die sich zu dir bekennen, vor Verfolgung und Hass. Wehre allem mörderischen Frevel, der sich auf den angeblichen Willen eines Gottes beruft. Wir bitten dich für diese Erde und für alle, die auf ihr leben. Bewahre sie und schütze, was du geschaffen hast. Wir bitten dich auch für uns selbst. Begleite du uns in der Zeit, die vor uns liegt. Lass uns erkennen und verstehen, dass du die Zeit in deinen Händen hast. Lass uns deinen Willen erkennen und schenke uns die Freude an der Zukunft, die du uns verheißen hast. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, mit dessen Worten wir gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bitten Gott um seinen Segen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.